Breitband, Medien und Meinungen.
Heute mit Dennis Kogel, hallo.
Hallo. Wir gehen noch ein weiteres Mal zurück zum 36. Chaos Communication Congress in Leipzig, von dem wir vergangene Woche hier schon ausführlich berichtet haben. Mhm. Wir haben vor Ort berichtet, das kann man ja auch nachhören im Podcast oder in der DLF Audiothek. Und ein Thema hat dort aber besonders große Wellen geschlagen, das wir nur angeschnitten hatten.
Und zwar, dass Hacker herausgefunden haben, dass ein deutsches Unternehmen mutmaßlich Diktatoren auf der ganzen Welt unterstützt. Es geht um neue Beweise im Fall Finisher, denn zunächst mal zur Einordnung.
Finn Fischer,
genau. Erstmal zur Einordnung. Finn Fischer, was ist das genau?
Das ist eine deutsche Firma, die unter anderem auch in München ansässig ist. Die stellt Cybersecurity-Software her, aber auch Spionagesoftware. Und laut Analysen vom Chaos Computer Club gehören da auch deutsche Behörden zu den Kunden. Also man kann da von dem sogenannten Staatstrojaner sprechen, der da hergestellt wird. Aber eben sind nicht nur die deutschen Behörden Kunde, sondern eben auch autoritäre Regierungen auf der ganzen Welt sollen da an dieser Software Interesse haben. Unter anderem auch die Türkei, wo dann die Software dieser Firma mutmaßlich gegen Oppositionelle eingesetzt werden sollte. Und das Problem daran, das ist nicht so ganz legal, denn für den Verkauf von solcher Spionagesoftware gibt es seit Ende 2014, 2015 in Deutschland besonders scharfe Ausfuhrgenehmigungen. Und diese Ausfuhrgenehmigungen wurden aber gar nicht erteilt laut Bundesregierung, auf jeden Fall nicht an die Firma Finn Fischer. Und darum stellten Reporter ohne Grenzen, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, Netzpolitik.org und das ECCHR Strafanzeige gegen diese Münchner Firma im Juli 2019.
Und was war jetzt die neue Erkenntnis?
Also der Chaos Computer Club, der hat die Software analysiert, die in der Türkei eingesetzt wurde. Und die Analyse besagt, dass das eben die Handschrift von Finn Fischer trägt, diese Software. Da wurden zum Beispiel deutschsprachige Kommentare im Innenleben der Software entdeckt. Und ich habe mich gefragt, naja, vielleicht waren das ja türkische Hacker, die das irgendwie weiterentwickelt haben könnten. Das hält das CCC aber für unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Mir wurde auf Anfrage gesagt, das kann eigentlich nur von Finn Fischer stammen, weil man braucht den Quellcode, um die Software, so wie sie da eingesetzt wurde, auf die Türkei anzupassen. Und was noch herausgefunden wurde, die Software wurde auch nach dem Ausfuhrstopp entwickelt. Falls also diese Analyse korrekt ist, dann sind das wirklich erdrückende Beweise. Und warum das so wichtig ist, das hat Ulf Burmeier auf einem Vortrag auf dem Kongress in Leipzig erklärt.
Weil wir finden, genauso wie deutsche Waffen nicht auf der ganzen Welt mitmorden dürfen, genauso dürfen auch nicht mit deutschen Trojanern Menschenrechte weltweit oder eben in diesem Fall in der Türkei verletzt werden.
Das sind super, sehr, sehr scharfe Worte von Ulf Burmeier, die auf sehr viel Anklang gestoßen haben. Aber es ist natürlich sehr kompliziert. Also wie die Software in die Türkei gelangte, das ist nicht geklärt, das weiß man nicht. Wie gesagt, das CCC, die sind sich sicher, das muss diese Firma gewesen sein, aber das ist noch nicht gerichtsfest. Klar ist in dem Fall, die Exportkontrolle, die hat nicht funktioniert und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen die Firma Finn Fischer, die laufen offen seit September 2019. Aber ob Anklage gestellt wird oder wann, das ist auch noch nicht eindeutig.
Kommen wir zu was Positiverem. Neues Jahr bedeutet neue Werke, die ab dem 1. Januar gemeinfrei werden. Sie können also kostenlos benutzt, bearbeitet und vervielfältigt werden in Europa. Und zum ersten Mal seit 20 Jahren auch wieder neue Werke, die gemeinfrei werden in den USA.
Na, hier hört man es schon, unter anderem Musiken von George Gershwin. Mhm. Was gehört denn noch dazu, Dennis?
Es gibt noch die Texte vom legendären Reporter Egon Erwin Kisch. Es gibt Filme vom Komiker und Stuntpionier Buster Keaton, ein Roman von Agatha Christie. Wir haben ein paar Links auf unsere Webseite getan, breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Das funktioniert aber nicht immer so reibungslos mit dem Urheberrecht. Es gibt Geraune um Rolling Stones Material auf YouTube. Was ist da los?
Das ist wie so eine Internet-Detektivgeschichte. Also das US-Magazin Variety, die haben am 31.12.2019 einen ganz mysteriösen YouTube-Kanal entdeckt, auf dem dann alte unveröffentlichte Aufnahmen der Rolling Stones auftauchten. Das waren so Konzertmitschnitte, Proben, Demos, oft mit Störsignalen versehen. Und einen Tag später war der Kanal plötzlich auf privat gestaltet. Und es gibt jetzt Urheberrecht. Rechtsanwälte, die vermuten, das war bestimmt der Verlag, die das online gestellt haben und dann wieder offline, um zu verhindern, dass diese Werke 50 Jahre nach ihrer Veröffentlichung in der EU gemeinfrei werden, denn der Verlag muss zeigen, dass da finanzielles Interesse gibt, dass diese Werke immer noch vertrieben werden. Und dann gibt es eine Verlängerung des Urheberrechts. Aber ob dann wirklich so eine eintägige YouTube-Veröffentlichung dazu reicht, das ist wirklich sehr, sehr fraglich. Auch ob wirklich der Musikverlag dahinter steckt. Aber dass das sehr wahrscheinlich ist, das hat das US-Magazin The Verge sehr gut aufgearbeitet.
Es gibt noch ein weiteres Thema, was diese Woche bewegt hat. Dazu muss ich kurz ausholen. Seit 2018, seitdem die New York Times da eine Reihe von Artikeln veröffentlicht hat, kursiert nämlich eine Theorie und die lautet so: YouTube radikalisiert seine Nutzer, weil es uns immer extremere politische Inhalte empfiehlt. Zuerst also zum Beispiel eine politische Talkshow und dann in ein paar Videos krude Verschwörungstheorien und Hetze. Jetzt gibt es zu dieser Erkenntnis neue Theorien und umgekehrt gesagt, jetzt gibt es zu dieser Theorie neue Erkenntnisse. Welche, Dennis?
Es gibt zwei Wissenschaftler, Anna Zaitsev von der Uni Berkeley und Mark Ledwich, die haben den YouTube-Algorithmus untersucht. Die kommen wirklich zu einem ganz anderen Ergebnis. Sie sagen, nein, YouTube radikalisiert uns nicht. Im Gegenteil, YouTube empfiehlt uns ganz aktiv ganz moderate Kanäle und große etablierte Nachrichtenmedien und eben nicht die Verschwörungstheoretiker.
Aber könnte das dann eine Reaktion von YouTube gewesen sein auf die Kritik in der New York Times?
Das ist gut möglich tatsächlich, weil die Artikel über diese Radikalisierung auf YouTube, die erschienen im Juni 2018 und im November 2018 begann diese Untersuchung. Es kann also gut sein, dass der Algorithmus davor wirklich ganz, ganz anders funktioniert hat, anders auf die NutzerInnen gewirkt hat. Und die Forscher, die sagen aber, es gibt tatsächlich immer mehr extreme, vor allem rechtsextreme Kanäle und Inhalte auf YouTube. Sie vermuten aber, der Grund dafür ist nicht der Algorithmus, sondern einfach eine größere Nachfrage nach diesen radikalen Inhalten. Und die Forscher wollten eben heute überprüfen, ob diese Annahme, dieser Mythos, wie sie sagen, von der YouTube-Radikalisierung immer noch stimmt und finden, nee, stimmt nicht. Und ich finde das für uns Tech-JournalistInnen eine total wichtige Erkenntnis, eine total wichtige Erinnerung, eben nicht immer nur an diese einfache, passende Erklärung zu glauben, diese Erklärung auch mal zu hinterfragen und auch diesen Erklärungen ein Update zu verpassen, weil diesen Mythos vom radikalisierenden YouTube, das habe ich persönlich sofort geglaubt und eigentlich auch bis heute daran geglaubt.
Ja, ich auch. Jetzt nicht mehr. Die Medien genau. Und Meinung mit Dennis Kogel. Vielen Dank schon.
Dankeschön.
Mal. Und alle Links zum Thema finden Sie auf unserer Webseite breitband.deutschlandfunkkultur.de. Dennis, weil wir dich hier gerade im Studio haben, wir sprechen gleich über das, was uns das neue Jahrzehnt so bringen wird, so an Trends aus dem digitalen Bereich, aus dem Netz. Hast du eine Voraussage, eine Prophezeiung, was so die 20er angeht?
Ja, ich habe da viel drüber nachgedacht. Ich glaube, dass die 2020er werden das Jahr der Anbiederung. Also Tech-Unternehmen werden versuchen, uns zu überzeugen, dass ihre Produkte doch ganz, ganz toll für uns sind und gut für unsere Gesundheit, geistig und physisch. Und ich finde es sehr, sehr spannend, ob wir dem dann Glauben schenken werden oder ob sich was wirklich verändern könnte.